Erneuerung des Gnadenverständnisses. Das ist unser Thema. Dazu habe ich noch einige Vorbemerkungen. Punkt 1. Wenn wir sprechen, unsere deutsche Sprache sollte einfach sein, sollte klar sein, so viel wie möglich, frei von Fremdwörtern. Keine umständlichen Sätze. Und dann sollten wir uns eins merken, selbst moderne Sprache kann Kanaan-Sprache sein. Man hat inzwischen in charismatischen Kreisen eine Sprache entwickelt, die draußen nicht mehr verstanden wird. Ich habe mit Journalisten gesprochen, die mir das auch bestätigt haben. Andererseits wiederum weiß man in unserer Gesellschaft ganz genau, was Buße tun ist oder was Gnade ist oder Rettung ist. Zum Beispiel der FC Nürnberg hat sich jetzt gerettet. Ne? Der ist gerettet, der steigt nicht ab. Ne? Ja, das ist, dieser Ausdruck stammt aber aus der biblischen Sprache. Zweiter Punkt. Keine Angst vor Entmythologisierung oder vor Wissenschaft oder vor Philosophie oder vor Gutachten. Es ist ganz wichtig, gründlich zu sein. Und es ist sehr gut, wenn wir auch mit Texten, sogar mit Bibeltexten, kritisch umgehen. Das hat nichts mit Bibelkritik zu tun, sondern es geht darum zu erforschen, was sagt Gott? Und das gibt dann, wenn wir es dann richtig erforscht haben, eine sehr große Sicherheit auf dem Weg mit Jesus. Vor allen Dingen dann, wenn wir es mit sehr kritischen Leuten zu tun haben, die Bibel anzweifeln. Und das Ziel ist dabei, eine bessere Qualität der Nachfolge. Ein Mythos, zum Beispiel Wohlstandslehre. Stellt euch vor, von hier bis an die Wand, das wäre die Distanz von 6000 Jahren. Jetzt rechnet euch mal aus, 20, 30 Jahre. Wie viel ist das in der Weltgeschichte? Und dann noch von 6,5 Milliarden Menschen gibt es vielleicht 200 Millionen, denen es relativ gut geht. Davon sind ein paar Christen. So, und jetzt macht man aus dieser Mini-Erbse einen riesen Luftballon. Der muss ja irgendwann mal platzen. Ne? Oder der Mythos der unbegrenzten christlichen Freiheit. Dann haben wir noch einen dritten Punkt. Da ist ganz wichtig, dass wir zunächst darauf zurückkommen. Gott in seinem Wort erkennen. Gott erkennen, Gott preisen, Gott anbeten. Im Hebräischen bedeutet das, dass wir eine große Lust an seinem Wort haben. David hat den Herrn gepriesen, hat sich über sein Gesetz gefreut. Er ist nachts aus dem Bett gesprungen, hat sich ans Fenster gestellt und rausgebrüllt, wie sind deine Gesetze so wunderbar? Oder wie ist dein Gesetz so wunderbar? War der Mann schizophren, wenn das Gesetz so schlecht ist? Es scheint nämlich so, als hätte Jesus gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz zu erfüllen, sondern es abzuschaffen. Ja, das sagt aber unsere deutsche europäische Theologie. So behandeln die das Gesetz. Da haben wir auf der einen Seite das Gesetz und sagen, da wird kein Tüttel von weichen, und auf der anderen Seite nichts damit. Wir sind nicht unter dem Gesetz, sondern wir sind unter der Gnade. Und da finden wir im Judentum etwas Interessantes. Das Studium des Wortes Gottes ist die höchste Form der Anbetung. Wir können natürlich auf Preisen, Lobpreisen, Singen überhaupt nicht verzichten. Das sind vitale Dinge, die zu uns gehören. Die müssen wir haben. Und ich freue mich, dass wieder viel mehr gesungen wird als in früheren Jahren. Aber wir sehen auch, wie die griechische Philosophie uns beeinflusst hat. Für die griechische Philosophie ist wichtig intellektuelle Erkenntnis und das Endergebnis Freiheit. Biblisch geht es um Erkenntnis Gottes und geht es letztendlich um Anbetung, den Herrn anbeten, vor ihm in Stille stehen, vor ihm so stehen, dass wir seine Größe bewundern, und dann Gehorsam. Freiheit, griechisch, hebräisch, biblisch, Gehorsam, seinen Willen tun. Darin liegt Freiheit. Also ist Gehorsam die höchste Tugend und im Griechischen die Selbstverwirklichung. Wir haben da einige Worte aus den Pirkei-Avot, die ich gerade hier euch gezeigt habe. Da sagt Hillel, je mehr Torah, desto mehr Leben. Marbe Torah, marbe Chaim. Je mehr Torah, desto mehr Leben. Je mehr ich Gott in seinem Wort erkenne, desto mehr Lebensqualität habe ich. Und dann haben wir noch etwas. Es ist heute Morgen ganz fantastisch angeklungen. Stefan Schosch hat es gesagt. Der Auszug aus Ägypten, der war ja nur ganz kurz. Erlösung dauert ganz kurz. Aber dann dauert's lange. Ne? Ich sag so, um in den Himmel zu kommen, brauchen wir eine Seite in der Bibel. Vielleicht zwei. Aber auf jeden Fall höchstens ein Blatt. Aber um dann 60, 70 Jahre Lebensqualität zu haben, dazu braucht man die ganze Bibel. Und darum sagte Jesus, geht hin oder hingehend, das ist ein Nebenwort, das ist einfach jüdisch ausgedrückt. Er sagt einfach, macht Jünger, macht alle Nationen zu Jüngern. Wir sagen, darum geht hin und dann halten wir uns beim Hingehen auf. Und das Jüngermachen vergessen wir. Was heißt Jüngermachen? Jüngermachen heißt nicht, dass die Leute den lieben Heiland erkennen und sich jetzt bekehren und sich auch taufen lassen und in die Gemeinde kommen, sondern Jüngermachen heißt, Menschen in die Wahrheit hineinführen, damit sie auch andere lehren können. 2. Timotheus 2, Vers 2. Das macht der Apostel Paulus sehr, sehr deutlich. Du hast von mir das Wort gehört, in Gegenwart vieler Zeugen. Nun vertraue es anderen an, die wieder in der Lage sind, andere zu lernen. 4 Generationen. Darum geht es. Was meint ihr wohl, warum Jesus sich über die Maria so gefreut hat? Ja, sie wurde Jüngerin. Sie wurde Jüngerin. Es ging nicht darum, dass die sich jetzt dahingesetzt hat, um Jesus zuzuhören. Das war eine Sache. Aber sie wurde Jüngerin, sie wurde Nachfolgerin. Darum geht es. Sie saß zu den Füßen. Und so wie Paulus zu den Füßen des Gamaliel saß. Also Studium der Tora, so sagt Akiva, der hat ungefähr um 135 gelebt, das heißt, dann ist er gestorben. Akiva ist ziemlich alt geworden. Er sagt, Studium der Tora führt zum Gehorsam. Führt zum Leben. Und Hillel sagt, ein Mensch, der nichts weiß, der kann nicht fromm sein. Wir können also auf unseren Verstand nicht verzichten, auf unsere Vernunft, wir brauchen unseren Kopf. Deswegen müssen wir intensiv lernen und lesen. Dann ist ganz wichtig, dieser große Unterschied, das sollte uns sehr, sehr deutlich werden. Wir denken immer, wir müssten nach oben. Unser Geist strebt zum Herrn. Gott kommt zu uns herab. Plato sagt, und ich weiß noch, ich war damals 18, wir haben in der Schule den Plato durchgenommen, ich musste einen Vortrag halten über seinen Staat und dann habe ich mich mit seiner ganzen Philosophie beschäftigt, das war so fantastisch, ich dachte, Mensch, da ist ja doch tatsächlich so, dass man hier schon christliches Material vorfindet. Weit gefehlt. Da hat er erzählt, der Mensch lebt in einer Höhle und dann geht er endlich in die Freiheit und dann ist er frei. So. Und die Höhle ist der Leib. Und ne, der Leib ist gefangen, bedeutet eine Gefangenschaft. Der Messias jubelt in den Psalmen, einen Leib hast du mir bereitet. Der Leib ist etwas Fantastisches, ist etwas Gutes. Und es ist doch keine, wir sind doch nicht schizophren. Leib, Seele, Geist, unsere Gefühlswelt, unsere Denkwelt, der Körper, das gehört alles zusammen. Gott kommt zu uns, macht mir ein Heiligtum und dann komme ich zu euch. Gott kommt immer zu uns. Wir wollen immer nach oben, ne? Und das neue Jerusalem kommt nach unten. Und ich frage mich, wenn das so schlimm, so unwichtig wäre mit dem Leib, warum hat Jesus denn die Toten auferweckt? Da hätte doch der armen Witwe sagen können, liebe Frauchen, ich komme gerade vom Himmel und da ist es wunderschön, lass den Jungen da, du kommst auch bald hin. Nein, ihm brach das Herz, als er die Frau sah. Und hat er gesagt, komm Junge, steh auf. Armer Kerl musste nochmal sterben. Aber er hat doch die Frau getröstet. Für Gott ist doch der Leib wichtig. Jesus hat den Leuten, die gelitten haben, nicht gesagt, ach Mensch, der Herr hat jetzt hier noch eine Aufgabe mit dir, ne? Dass du dann mal so schön Schmerzen hast und irgendeinen Tag ist das dann fertig. Das ist die Schizophrenie der Griechen. Das haben wir von den Griechen. Das ist unser katholisches Erbe. Das ist auch unser protestantisches Erbe. Das ist auch unser pietistisches Erbe. Habt ihr schon mal darüber Gedanken gemacht? Ja? Und dann lehrt man die Kinder, in meinem Herzen ist so ein, in meinem Körper, in meiner Brust ist so ein kleines rotes Kästchen. Ne? Und da wohnt der liebe Heiland drin. Hier so in der Seele da so. Eieiei. Nein. Der Mensch ist eine Einheit. Gott ist einer. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Gott, unser Gott ist einer. Die Ehe. Von Mann und Frau wird das auch gesagt. Einer. Das finden wir in Maleachi, Kapitel 2 wieder. Einer. Ach, Echad, eins. Für uns ist das Außerweltliche wichtig und für die Griechen das Überirdische, das Vollkommene, das kommt alles erst später. Deswegen wollen wir ja alle im Himmel, ne? Und alle in den Himmel. Und wenn es dann soweit ist, ne, dann, Herr Doktor, können Sie mal schnell rüberkommen, ne? Wow, da hast du noch so gezeugt am Arbeitsplatz. Mann, ich komme in den Himmel, freue mich da drauf und es wird am Herzen. Ja, wie kommt das? Nein, weil Gott innerweltlich interessiert ist. Gott möchte, dass es uns auf dieser Erde wohlgeht. Dass wir Leben haben, Lebensqualität haben. Er kommt zu uns herab. Und er hat sich dort am Sinai so offenbart, ganz real. Er hat sich nicht geheimnisvoll einem Oberguru namens Mose offenbart, sondern er hat sich dem ganzen Volk offenbart. Alle Leute konnten es sehen. Und das war ein kosmisches Ereignis. Ein kosmisches Ereignis. Gott kommt auf den Berg. Und der Sinai hat ja zu Pfingsten stattgefunden. Ja, und somit ist die Geistestaufe auch ein kosmisches Ereignis. Wenn ich mit Menschen um die Geistestaufe bete, dann bete ich nicht, dass sich in denen irgendwas entwickelt und dann sich immer mehr dreht, immer schneller dreht, bis nach draußen springt. Sondern da kommt der Heilige Geist von außen und erfüllt mich. Und sie, darum geht es. Wir haben uns auf die zukünftige Welt eingeschossen. Die Lieder klingen davon. Sonntagmorgen, die Verkündigung, liebe Leute, wir kommen bald im Himmel. Und wenn, der Professor Flusser sagte mir, wissen Sie, was Sie machen müssen? Sie müssen ein Buch schreiben über die Endzeit. Das gibt Knete, gibt echt Kohle. Weil das kaufen die Leute. Ja, und das Gute dabei ist, du kannst das Buch dann nachher, nach 3 Jahren oder 5 Jahren, je nachdem, was dann passiert ist, wieder umschreiben. Ne? Und die Leute haben ein kurzes Gedächtnis, du brauchst dich gar nicht mal zu korrigieren und zu sagen, nee, habe ich mich damals geirrt, falscher Prophet gewesen. Ne? Und wir denken auch immer, ihr kennt ja diese Situation, wo die Engel kommen und sagen, ihr Männer von Galiläa, was guckt ihr nach oben? Ja, so weltverloren gucken wir manchmal. Es gibt ja auch sowas Ähnliches wie so einen spirituellen Narzissmus. Dann unsere Bibliotheken, die sind voll mit theologischen Werken. Und wir haben eine Fülle von Uneinigkeiten und wir haben eine Fülle von grundsätzlich verschiedenen Meinungen. Und das ist wichtig. Wir haben alle griechische Köpfe. Wir sollten ein biblisches Herz haben. Wir sollten es so ähnlich machen, die jüdischen Kommentare, die befassen sich mit der Halacha, mit dem Weg. Das Leben mit Gott ist ein Weg. Ist nicht ein Denkschema. Wenn wir nämlich am Sonntagmorgen aus der Versammlung kommen, so, und an der nächsten Ampel stehen, haben wir schon ein Problem vielleicht mit irgendjemandem, ne, der auch, vielleicht innerhalb oder außerhalb des Wagens, das, je nachdem, wie sich das so ergibt, ne. Je nachdem, wer sich daneben benommen hat. Wenn ich Pastor bin und wieder irgendeinen Klops gelassen habe, dann kriege ich sie von meinen Kindern oder von der Frau auf den Deckel. Je nachdem, ne. Aber Halacha oder Weg, die Lehre, die Juden nennen das Weg, Lehre, da beschäftigt man sich, wie gehe ich mit meinem Nächsten um? Wie werde ich mit den verschiedenen Fragen des täglichen Lebens anhand dieses dicken Buches fertig? Und ich will euch sagen, hier sind unglaublich viele Prinzipien für alle möglichen Lebenssituationen festgelegt. Und es lohnt sich, immer wieder hier reinzuschauen. Vergesst es nicht. Wir suchen immer wieder neue Wege, um unsere Gemeinden zu beleben oder Leute für unsere Gemeinde zu werben, anstatt zu den Wurzeln einfach zurückzufinden. Zu dem, worum es geht. Und schließlich, es ist wichtig, dass wir mit unserem jüdischen Erbe vorsichtig und verantwortungsvoll umgehen, sonst gibt es neue Extreme. Eine tiefere Erkenntnis Gottes und seines Wortes muss eine bessere Qualität des Lebens in der Nachfolge erbringen. Es geht nicht um Judaisierung, es geht auch nicht um Jiddischkeit, es geht auch nicht um Arroganz denen gegenüber, die sich mit den Themen nicht von einem jüdisch-hebraistischen Standpunkt aus befasst haben, sondern es geht darum, dass wir Jesus und die Menschen mehr lieben. Vorsichtig beim Gebrauch jüdischer Artikel, wie Kippa und Gebetsmantel. Das sind jüdische Artikel, die den Juden heilig sind. Und wenn Heiden damit verantwortungslos umgehen, aus einer gewissen Emotionalität heraus, ist das nicht in Ordnung. Da muss man vorsichtig sein. Es kann keinen Vorrang, jetzt hört bitte zu, es kann keinen Vorrang der Tora über der Lehre der Apostel geben. Vor allem nicht der mündlichen Überlieferung, der mündlichen Tora. Es gibt nicht zwei Wege, auf denen Menschen erlöst werden. Einen christlichen, also unseren Weg, den wir gehen, und einen jüdischen Weg. Es gibt nur einen Weg. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Johannes 3, Vers 3. Aber wir als Heiden, die Jesus nachfolgen, wir brauchen keinen jüdischen Weg. Wir brauchen die Prinzipien, die in der Schrift sind. Aber wir brauchen nicht den jüdischen Weg. Wir sind keine Juden. Und wir brauchen uns nicht beschneiden zu lassen. Wir brauchen nicht den Schabbes zu halten. Wir brauchen noch nicht die koscheren Gesetze zu halten. Wenn wir in Israel sind, passen wir uns natürlich an. Kleiner Gedanke zur Diskussion um den Sabbat. Die 8 ist die Zahl des Neuanfangs. 8, Zahl des Neuanfangs. Mit dem 8. Tag begann dann nach der Weltschöpfung, nachdem Gott geruht hatte, der erste richtige Arbeitstag in der Welt. Am 8. Tag wird dein Kind beschnitten. So, Jesus ist am 8. Tag auferstanden. Stimmt's? Ja, am 8. Tag, am ersten Tag der Woche. Ja, nun. Ja, und warum nicht den 8. Tag halten? Denn an ihm wenn Christus am achten Tag auferstanden ist, wiedergeboren, sagt Petrus, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und das geschah am achten Tag. Also sind wir auferstanden, sind wir neugeboren mit Jesus Christus. Und es beginnt ein neues Leben. Die alte Woche liegt hinter uns. Wir haben eine neue Woche begonnen mit Gott. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich denke, der geschichtliche Ablauf ist ganz wichtig. Tora, das ist Punkt 1. Tora ist nicht nur der Pentateuch, die fünf Bücher Mose, auch nicht die Propheten und die Schriften, das sogenannte Alte Testament, sondern Tora ist ein komplexes Konzept der Lebensführung. Interessant, Paulus wurde nicht verhaftet, weil er Jesus als Messias verkündigte, sondern, was war der Vorwurf? Du lehrst alle Leute vom Gesetz des Mose abzufallen, können wir nicht zulassen. Komm mal her, komm ins Gefängnis. Das war der Hauptanklagepunkt. Die Entfernung des Judentums vom Christentum muss zunächst unter diesem Gesichtspunkt gesehen werden. Natürlich hat Kaiphas ihn vom Hohen Rat verurteilen lassen. Und er hat sich ganz schön aus der Affäre gezogen. Er ließ ja den Hohen Rat den Herrn Jesus zum Tod verurteilen. Rabbi Akiva hat 100 Jahre später den Bar Kochba auch zum Messias erklärt und ist nicht gesteinigt worden, sondern wird bis heute verehrt. Also das ist nicht das größte Problem, sondern ich habe in der Diskussion auch mit Juden Folgendes erlebt. Wenn ich mich zu Mose, zur Tora bekannte, zu diesem Lebensstil bekannte, nicht zu den spitzfindigen Gesetzlichkeiten, sondern einfach zum Wort, zur Tora bekannte. Da waren die glücklich, das haben die von mir nicht erwartet. Von einem Goy oder von einem Christen. Nach Justin dem Märtyrer, der in seinem berühmten Dialog mit Tryphon, uns eine interessante Schrift hinterlassen hat, gehen alle Segnungen auf die Kirche über und alle Flüche auf die Juden. So ist es möglich, dass wir die Patriarchen ehren und ihre Nachkommen töten. Es hat dann ungefähr um 140 nach Christus in Rom einen Mann gegeben, der kam aus Pontus, der hieß Markion. Der hat mit seiner Verkündigung den Grundstein gelegt zu einem unversöhnlichen Dualismus zwischen Gesetz und Evangelium. Er sagte, Altes Testament weg, der Gott des Alten Testamentes ist nicht der Gott oder der Vater Jesu. Er hat nur ein paar Bücher gelten lassen im Neuen Testament, hat das Lukas-Evangelium noch zurechtgestutzt. Irenäus und Tertullian und andere haben ihn dann bekämpft, mit ihren Schriften sehr ausführlich bekämpft. Aber das Gift, wir brauchen das Gesetz nicht, wir brauchen das Alte Testament nicht, ist drin. Konnte man nicht ausrotten, ist bis heute drin. Wir haben das Erbe Markions bis zum heutigen Tag. So entstand bald eine tiefe Kluft zwischen Judaismus und Christentum durch den wachsenden Antinomismus. Antinomismus, das heißt, also wir sind gegen das Gesetz und einer extrem formulierten Ersetzungstheologie. Wir ersetzen Israel. Luther setzte diese Tradition kräftig fort. Und jetzt kommt es, stellt euch mal vor, Luther hat gedacht, er ist wie ein Paulus. Er setzte den katholischen Legalismus, die katholische Gesetzlichkeit mit dem Judaismus, mit dem Judentum gleich. Und das war gefährlich. Und sein Protest, seine Reformation, sein Protestantismus, der daraus resultierte, das war dann die Freiheit in Jesus Christus, so wie Apostel Paulus das verkündigte. Total missverstanden. Und darauf reiten wir auf heute noch rum. ein verhängnisvoller Fehler. Die Tübinger Schule hat ja einiges uns geliefert und man sollte nicht meinen, wie solche Dinge hineingehen in die Gemeinde. Punkt 2, die Tora, das Gesetz. Im Griechischen heißt das Nomos. Es geht nicht um ein Gesetz im Sinn erlassener Gesetze, sondern es geht um etwas anderes. RGG, das ist Religion in Geschichte und Gegenwart, ein großes Werk, definiert das so. Als Gesetz gelten im Allgemeinen formulierte, das heißt in Sätze gebrachte, oft kodifizierte Regeln des Lebens und Zusammenlebens, insbesondere Prinzipien der Natur und Normen des Handelns. Von Gesetzgebern, Religionsstiftern, zum Beispiel Mose, mit Berufung auf Gott verordnet. Solon hatte ja Mesopotamien besucht und hat dann, also es war ungefähr 594, und hat dann in Griechenland seine Gesetzgebung durchgeführt. Das wissen wir noch aus dem Geschichtsunterricht. Ne? Es gibt im Griechischen aber unter Nomos das Verständnis, dass für mehr sein als sollen. Mehr sein als sollen. Also auch der Nomos oder das Gesetz, wie wir es im Griechischen haben, ist mehr göttlichen Charakters als zum Beispiel das sogenannte Dat, das ist aramäisch beziehungsweise persisch, das unwiderrufliche Gesetz, das feststeht, dass man nicht brechen kann. Tora heißt Lehre. Es kommt von der Wurzel Hora, 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 Hora. Und das heißt, in eine Richtung zielen, eigentlich unterweisen, unterrichten. Der Lehrer ist der More, die Lehrerin die Mora. Und die Eltern sind die Horim. Das hängt alles damit zusammen. Eltern unterweisen, Lehrer unterweisen. Gott ist Lehrer. Er kommt als Lehrer auf den Sinai. Was soll sein Sohn tun? Er soll auch Lehrer sein. Er ist Lehrer, Meister, Rabbi. Ne? Lehre. Wenn wir unter diesem Gesichtspunkt die Sache betrachten, dann ist es wunderbar. Was ist das Ziel der Lehre? Frage. Was ist das Ziel der Lehre? Ich frage mal anders. Ich zitiere nicht das Wort, das Luther in Römer 10, Vers 4 anders übersetzt hat. Er sagt, Christus ist des Gesetzes Ende. Telos heißt Ziel. Kann man auch mal mit Ende übersetzen, aber sehr, sehr selten. Und in der griechischen Literatur finden wir es genauso nicht. Sondern wir finden es so, wie ich es gerade gesagt habe, Christus ist das Ziel der Lehre. Der Messias ist das Ziel der Lehre. Gott erkennen. Wenn ich Gottes Wort lerne, wenn ich mich von Gott unterweisen, wenn ich mich von ihm unterrichten lasse, und das tut er ja durch Menschen, die Gott kennen, die in Gemeinschaft mit Gott leben. Ihr erinnert euch an David gestern, heute. Gebet. Eine enge Gebetsgemeinschaft. Paulus sagt, Christus soll in uns Gestalt gewinnen. Ne? Also es ist doch so ungeheuer wichtig, dass wir Gott erkennen und dass wir erkennen, alles, was ich lerne, das führt mich zu Christus hin. Schon in der Tora finden wir oder im Gesetz, und das ist, wie gesagt, ein bisschen mehr als nur die fünf Bücher Mose, da finden wir Christus. Clemens, Chrysostomus und viele andere haben das schon damals erkannt. Auch Luther hat es im Prinzip richtig erkannt, dennoch hat er diesen Satz so übersetzt. Und das ist schade. Christus ist des Gesetzes Ende. Wie kann er sagen, Christus ist des Gesetzes Ende, wenn er im Kapitel 3 sagt, heben wir das Gesetz auf? Nein, wir stellen es richtig fest. Damit sagt er genau dasselbe, was Jesus schon in Matthäus 5 sagt. Also, bin ich jetzt schizophren oder was? Bin ich durchgedreht? Christus ist des Gesetzes Ende. Kann doch nicht sein. Allerdings, wenn ich sagen will, Ende, wenn ich Telos mit Ende übersetze, dann muss ich sagen, Christus ist das Ende aller menschlich gemachten religiösen Vorschriften und kleinen Gesetzlichkeiten. Denn damals, und wir sehen das ja in der Auseinandersetzung Jesu mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, Matthäus 23, ihr Heuchler, sagt er da, ne? Ihr verzehntet den Kümmel und dann verkümmelt ihr den Zehnten. Nein, so ähnlich, so mit Zimt und ist da auch noch so. Aber das Gesetz und das, was wichtig ist, die Liebe und den Glauben und das gerechte Gericht, das lasst ihr völlig außer Acht. Ihr könnt das ja ruhig tun, meint er. Aber dann seid doch lieb zueinander. Seid doch barmherzig. Seid doch gerecht zueinander. Also wir müssen auch noch Folgendes sehen. Im Galaterbrief und im Römerbrief gibt es feine Unterscheidungen. Da wird immer im Griechischen das Wort Nomos gebraucht und im Deutschen das Wort Gesetz. Aber es ist nicht immer das Gesetz. Es sind auch die religiösen Vorschriften. Das ist ein bisschen schwierig. So. Und dann kommen wir zur Gnade. Gesetz versus Gnade. Gesetz gegen Gnade oder was ist Gesetz oder was ist Gnade? Ist das Gesetz gegen die Gnade? Ist die Gnade gegen das Gesetz? Es gibt, und wir müssen diese Sache vom Hebräischen aus betrachten. Der hebräische Standpunkt ist hierfür maßgeblich. Es gibt zwei Wörter im Griechischen, die wir haben. Und zwar, das eine Wort lautet chen. Und Noah fand Gnade vor Gott oder Wohlwollen. Gunst. Im Neuen Testament wird das in der Regel mit Charis übersetzt oder wiedergegeben. In der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, haben wir Charis. Was ist Chen? Das Wort hat mit Gnade, Gunst, Wohlwollen zu tun, drückt vor allem Schönheit aus. Das Verb wird fast ausschließlich im Sinn von Gunst zeigen, Gunst erweisen, Wohlwollen erweisen gebraucht, aber auch Lieblichkeit besitzen, lieblich sein. Man bittet um eine Gunst, um ein Vorrecht, wie verwandte nahöstliche Sprachen auch bezeugen. Auch der Ausdruck Sympathie zeigen hat damit zu tun. Deutlich die Situation, dass man sich vorher von jemandem innerlich entfernt hat. Man hat ihn zurückgewiesen, aber dann wendet man ihm wieder seine Gunst zu. Oder wir kennen diesen Ausdruck, ich habe ihn gerade gesagt, diesen Ausdruck Gnade in den Augen Gottes finden. Wohlwollen. Und zwar nicht nur in der Bibel, sondern das gibt es auch in zahlreichen außerbiblischen Zeugnissen. Auffällig wiederkehrender Ausdruck, wie gesagt, Gnade finden. Das ist nicht eine bloße blumige Sprachform. Hier wird etwas gesagt, was sich im Angesicht eines Menschen widerspiegelt. Also in dem Wort, das Angesicht, Panim im Hebräischen. Und Gunst und Gnade, wende dir mir dein Angesicht zu. Das heißt also, sei mir gnädig. Das ist bei Hannah so gewesen, sie suchte in Elis Augen Gnade. Und jetzt war ihr Angesicht nicht länger traurig. Im Tempelgebet Salomos, da haben wir die Bitte, die Techina, die Bitte um Gunst. Gott erhört sie und erfüllt den Tempel mit Herrlichkeit. Wenn Israel sich bekehrt, dann wird es seine Gnade erfahren. Jesaja 30, Vers 19. Ja, du Volk aus Zion, das in Jerusalem wohnt, du wirst nicht mehr weinen. Er wird dir gewiss Gnade erweisen auf die Stimme deines Hilfegeschreis. Sobald er hört, wird er dir antworten. Das ist Gunst. Göttliche Gnade wird in der Regel fremden Völkern, besonders den Kanaanitern, nicht gewährt. Jedoch macht Jona klar, dass er auch den Assyrern gnädig ist, weil sie umkehren. Im aaronitischen Segen ist der Ausdruck von Gunst und Wohlwollen kunstvoll eingewebt. Der Herr lasse sein Angesicht scheinen über dir und sei dir gnädig. Vejechonecha. Ähnlich Psalm 67, Vers 2. Gott sei uns gnädig und segne uns und lass dein Angesicht leuchten über uns. Dieses Konzept der Gnade kommt sehr oft in der Schrift vor und es ist völlig anders als das zweite Konzept der Gnade. Es ist bei weitem nicht so tiefgründig. Vor allen Dingen konnte Noah die Gnade, das Wohlwollen, das Gott hatte, ihm gegenüber zurückgeben? Nein, konnte er nicht. Diese Art Gnade kann man nicht zurückgeben. Ich kann sie nur erfahren. Ich kann sie missbrauchen. Das zweite Wort, um das es jetzt im Prinzip geht, ist dieses Wort, ich schreibe es mal in Hebräisch hier an, das lautet Chesed. Das heißt auch Gnade, aber da ist Liebe drin, Erbarmen ist da drin. Immer bleibende, sich nie verändernde Liebe und Güte Gottes. Folgendes Bild steht dahinter. Martin Buber beschreibt das im Nachtrag, wer sein Werk hat, dem empfehle ich, es mal nachzuschauen, im Nachtrag in dem Band Schriftwerke. Da steht es drin, da beschreibt er das, ist nicht so deutlich, aber es ist schon angedeutet. Zum Beispiel, ein König hat einen Untertan oder einen schwächeren König außerhalb seiner Grenzen. Und ihm möchte er seine Güte, seine Freundlichkeit, seine Liebe, seine Gnade zuwenden. Und sagt ihm, hör mal, wir zwei machen einen Vertrag. Und ich werde dir beistehen und wir machen einen Vertrag, wir machen jetzt einen Bund. Basis dieses Bundes ist meine Zuwendung zu dir, meine Liebe. Meine nicht sich verändernde Liebe zu dir. Meine Güte. Meine Güte. Nein, meine Güte. Ne? Und das ist etwas ganz, ganz Herrliches. Die Etymologie ist nicht ganz durchsichtig. Im Neuen Testament wird, da haben wir natürlich ein kleines Problem, aber in der Septuaginta, da wird Chesed in der Regel mit Eleos, und wer Griechisch kann, der weiß, was das heißt, Barmherzigkeit, übersetzt. Zweimal mit Charis, auch sogar mit Dikaiosyne, und zwar Gerechtigkeit. Es kommt sehr, sehr oft vor, in der prophetischen Literatur weniger. Im dritten Buch Mose kommt dieses Wort ganz und gar nicht vor. Ja, da sind Beziehungen auf gleicher Augenhöhe maßgeblich. Die spielen da eine Rolle. Laban und Betuel und Isaak, Josef und Israel, Orpah Ruth, Mahlon Chilion, Naomi, Rahab, die Kundschafter. David, Mephibosheth, er sagt eines Tages, ist da noch jemand aus dem Hause Sauls, an dem ich Chesed üben kann, an dem ich Barmherzigkeit üben kann? Das heißt also, ich erinnere mich da, wir hatten mal einen Bund und da muss ich jetzt meine Treue halten. Ja? So, Dahinter steht der Bund. Chesed ist aktiv. Chesed ist aktiv, ist sozial und ist andauernd. Und sie beruht auf Gegenseitigkeit. Ich muss Chesed erwidern. Wenn ich Gnade erlebe, diese Liebe und Güte von dem König, dann muss ich mit derselben Liebe und Güte eine Antwort geben. Durch mein ganzes Leben. Darauf kommt es an. Chesed ist nicht nur eine Haltung, sondern auch ein Akt, der aus dieser Haltung erwächst. Eine Intervention zugunsten eines Dritten, der leidet oder der im Unglück ist. Interessant, Sprüche 31, Vers 26, da steht Folgendes über die Frau, diese hervorragende Frau: Ihren Mund öffnete sie mit Weisheit und freundliche Weisung ist auf ihrer Zunge. Ihre Lehrgabe, durch die sie andere für ein glückliches Leben unterweist, da kommt diese Güte zum Ausdruck. Chesed, also auch eng im Familienleben, sogar im kleinen Leben. Ihr erinnert euch an die Begebenheit, wo Abimelech, der Philister, zu Abraham kommt und sagt: Hör mal, nach der Gnade, die ich dir erwiesen habe, sei lieb zu meinen Nachkommen, wenn ich nicht mehr da bin. Und dann haben sie einen Bund geschlossen. Übrigens spielt dieser Abschnitt im Judentum für die Erklärung von Gnade und Bund eine ganz besondere Rolle. Es geht hier nicht um gesetzliche Bestimmungen, sondern es geht um eine Tugend, durch die eine Gesellschaft zusammengefügt wird und die eine Gesellschaft zusammenhält. Eine Beziehung wird durch die Gnade zusammengehalten. Gott sendet Gnade, er schenkt Gnade, erinnert sich der Gnade, er setzt seine Gnade fort, zeigt Gnade, krönt mit Gnade. Seine Gnade ist das Gegenteil von Zorn. Sein Gericht geschieht im Rahmen dieser Gnade. Bei Chen, bei dem ersten Wort, gibt es kein Gericht. Da wird Noah aus dem Gericht herausgerufen, herausgenommen. Aber bei Chesed, da kann Gericht geschehen. Da können die Leute sogar aus Jerusalem vertrieben werden. Ihr Tempel liegt in Asche und Schutt. Und Gott erinnert sich dennoch seiner Gnade und seines Gnadenbundes. Ne? Das ist der Unterschied. Gott ist der Wächter über diesen Bund und über seine Gnade. Zusammengefasst. Israel hat die Tora immer als Ausdruck der Gnade Gottes empfunden. Nie als ein peinigendes Gesetz. Und in der ganzen jüdischen Literatur gibt es nicht dieses Bild vom bösen, zornigen Gott, das wir haben. Das ist unsere Erfindung. Gott ist treu, weil er gütig ist. Deswegen macht er einen Bund mit uns. Er ist nicht gütig, weil er einen Bund mit uns macht, sondern er ist gütig. Und deswegen lädt er uns ein zu seinem Bund und dass wir zu ihm stehen. Gott steht zu seinem Bund wegen seiner Gnade. Chesed, Gnade, Güte, immerwährende Liebe, das ist sein Wesen. Und wer Chesed gibt oder empfängt, der gibt sie zurück. Chen, wie gesagt, kann man nicht zurückgeben. Zuerst zeigt Gott seine Gnade in einer Familie, dann dem ganzen Volk Israel und zuletzt der ganzen Welt. Wir kennen hier eine Geschichte, die sich abspielt nach der Sünde mit des goldenen Kalbes. Und da erscheint Gott dem Mose und sagt: Herr, Herr, gnädig, gütig und barmherzig. Gnade, voller Gnade. Gott ist voller Gnade und Wahrheit oder Treue. In der Qumran-Literatur, wenn es jemand interessiert hat, da kommt Chesed auch etwa 60 Mal vor, also mehr als doppelt so viel wie das andere Wort. Zimmerli hat darüber geschrieben, Chesed im Schrifttum von Qumran. Also Gesetz und Gnade, um das zusammenzufassen, sind nicht zwei unversöhnlich einander gegenüberstehende Antipoden. Sie gehören zusammen. Sie gehören zum Wesen Gottes und sind dazu bestimmt, dem Menschen Lebensqualität zu schenken. Die Tora, um es ganz kurz und knapp zu sagen, die Tora, das Gesetz, ist Gottes Wort an den Menschen, um ihn in den Wegen Gottes zu unterrichten. Und jetzt kommt etwas Schönes. Johannes Kapitel 1. Johannes Kapitel 1, da steht geschrieben, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Und dann steht da geschrieben, wir seien seine Herrlichkeit, voller Gnade und Wahrheit. Lass uns da mal ein bisschen verweilen. Gnade auf Gnade. Da muss ich euch etwas zeigen. Ich will das mal hier, weil ich keine Folie habe. Hier, das war die Gnade, die Noah erlebt hat. Das ist die Gnade, die Abraham erlebt hat. Das ist die Gnade, die Israel erlebt hat. Und das ist die Gnade, sozusagen, die wir in Christus erleben. Gnade auf Gnade heißt das eigentlich. Chesed al Chesed. Und das Interessante, normalerweise müsste man, das ist ein linguistisches Problem, kleines linguistisches Problem, wir haben im Neuen Testament Charis, damit wird es um Chen gehen, aber die Übersetzer des Neuen Testaments in Hebräisch, sowohl die moderne Fassung auch als die von Delitzsch, die haben an diese Stelle Chesed geschrieben. Und das ist absolut richtig, weil Jesus ja kommt, um auf den Bund zurückzugreifen, um den Bund neu zu etablieren, der schon mit Israel gemacht worden ist. Ich will mit euch einen neuen Bund machen. Aufgrund dieser Gnade. Und Gnade und Wahrheit, ja, Wahrheit ist nicht Wahrheit in dem Sinne, ein intellektuelles Wahrsein, das etwas, ja, das ist so. Nein, das Wort, das dahinter steckt, ist anders. Im Hebräischen gibt es die Verbindung Chen ve Emet nicht, also Gnade und Wahrheit. Aber es gibt an 13 Stellen, an entscheidenden Stellen, dieses Wort Chesed ve Emet. Gnade und Wahrheit oder Gnade und Treue. Das Wort Wahrheit im Hebräischen, das wir mit Wahrheit übersetzen, kann auch mit Treue übersetzt werden. Es stammt aus derselben Wurzel wie Emunah, wie Glauben. Wenn du Amen sagst, Amen, ne? Ja? Abraham sagte zu allem, was Gott gesagt hatte, Amen. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Darum geht es. Gnade und Wahrheit. Gott hat in Jesus Christus seine Bundestreue ganz neu offenbart. Menschen nehmen in Jesus die im Gesetz Mose vielfältig bezeugte Gnade und Wahrheit, seine Freundlichkeit und seine Güte an ihrem eigenen Leib wahr. Sie erleben diese Wirklichkeit in Jesus von Nazareth sichtbar und greifbar, können ihn hören, können ihn sehen, können ihn fühlen, können ihn ertasten. Gott zum Anfassen. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Ja. Erfülltes Leben. Gott lieben. Wie gesagt, Wahrheit ist nicht ein abstrakter intellektueller Begriff. Wenn wir jetzt kritische Leute sagen, ja, wie war das jetzt mit dem reichen Jüngling da? Halte die Gebote. Das klingt doch furchtbar für evangelische Ohren, ne? Protestantische Ohren. Viele von uns waren Protestanten, ne? Evangelisch oder lutherisch oder wie auch immer. Muss das nicht schlimm klingen so? Postreformatorisch. Halte die Gebote. Ich verstehe die Schizophrenie nicht, ne? Auf der einen Seite soll man die Gebote halten, auf der anderen Seite sind wir frei. Was ist jetzt? Ich kann mir die Verwirrung unter den Menschen, die Gott nicht kennen, sehr wohl vorstellen. Und die haben ja alle die Nase voll von der Kirche, welche auch immer es ist. Und wenn wir dann aufkreuzen und sagen, nein, nein, wir sind eine Freikirche, wir sind noch nicht mal eine Sekte. Seid ihr denn Jehovas Zeugen? Ne, das ist die erste Frage. Und die dann hören, dass wir eine Freikirche sind, ob, die sind ja noch schlimmer. Ne? Weil die haben den ganzen Gesetzlichkeitskomplex dann plötzlich im Kopf. Nein. In Jesus Christus, ich will das mal deutlich machen, was bedeutet Gnade Gottes? Zum Beispiel, ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Da kommt der Mann aussätzig. Was sagt das Gesetz? Was müssen alle Leute schreien, wenn sie so einen sehen? Da seid ihr schon reingefallen. Er muss schreien. Ne? Ich meine, das ist unsere Praxis. Wenn wir einen Sünder sehen, schreien wir aussätzig. Ne? Der ist unrein. Das ist klar. Das gehört zu unserer Natur. Er hat ja nicht geschrien, unrein, unrein. Er ist einfach zu Jesus gekommen. Und was macht Jesus? Als reiner Gottessohn, heilig, er weicht 3 Schritte zurück, schaut ihn dann an, frei zum Abschuss, ja? Nee. Im Gegenteil. Die Menschen schauen in die Augen Jesu und was nehmen sie wahr? Sein unermessliches Erbarmen und Mitleid. Und im Griechischen steht das dort, was im Hebräischen auch stehen würde. Sein ganzes Bauchhirn. Kennt ihr das Buch von Michael Gerschon? Der kluge Bauch? In Geo war auch was drin und in Faktum, wer Faktum liest. Unser Darm ist umgeben von 100 Millionen Neuronen. Stellt euch das mal vor. Ein Gehirn, das mit diesem Gehirn kommuniziert. Hier sitzt unsere Gefühlswelt. Deswegen steht dort in Johannes Kapitel 7, Vers 37, 38, 39, von dessen Bauchhöhle, ich übersetze mal Koilia, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Warum? Weil dieser Bereich etwas mit Barmherzigkeit zu tun hat. Das Wort Rachamim, Barmherzigkeit, Erbarmen Gottes, hat mit Mutterleib zu tun. Hey, das, was ein Kind, was eine Mutter empfindet, wenn sie ihr frisch geborenes Kindchen sieht, gerade geboren, noch blutig, ja? Das, was eine Mutter mit einem Kind empfindet, in dem Moment, wo es geboren ist, das ist das Wort, das im Hebräischen uns von der Barmherzigkeit Gottes spricht. Wir haben das im Hesekiel. Ich sah dich in deinem Blute liegen und ich sagte, du sollst leben. Da haben wir was von Barmherzigkeit Gottes. Und das ist der Blick, mit dem Jesus diesen Mann anschaut. Da bricht ihm fast das Herz. Und der arme Junge stottert da und willst, dann kannst du mich reinigen. Außer es wird nicht geheilt, wird gereinigt. Und ja, sagt Jesus, ich will's, sei rein. Und erstaunen, er greift das Volk umher, ne? Und der ganze Dreck klebt bei Jesus dran. Er hat ihn mitgenommen. Der Mann ist sauber. Dieser unendliche Blick der Güte Jesu, den kann man an allen Christen so wahrnehmen, ne? Wenn Menschen Fehler machen. Denk bitte drüber nach, das nächste Mal. Und dann weißt du, warum die Leute nicht in unsere Versammlung kommen. Und dann weißt du die vielen, vielen Gründe, die Menschen davor zurückhalten, wirklich mit Gottes Kindern Gemeinschaft zu haben. Es ist oft unerträglich. Ich bin als Kind gläubiger Eltern aufgewachsen. Mein Vater war Prediger. Da hat man die perfekte Erziehung des Gerhard Krüger dann natürlich immer wieder hinterfragt und nachgeprüft. Und als ich dann mal einer Schwester, das war dann meine zukünftige Schwägerin, ich war damals noch ein Junge, da habe ich hatte auf dem Weg zur Versammlung ein paar Reisnägel gefunden. Und während die betete, dann rutschte die auf dem Stuhl ein bisschen weiter nach vorne und dachte ich, gute Gelegenheit, kannst du da so einen Reisnagel hinsetzen. Während die ganze Gemeinde betete, schenkte Gott so einer Schwester eine Offenbarung, was der Horst jetzt macht. Ja, ich weiß nicht, wo die Heiligen ihre Augen hatten, während ich da so mit dem Reisnagel tätig war. Aber nach dem Gottesdienst, das sage ich deinem Vater und der schwarte dich dann richtig ab. Ne? Das war Güte und Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Ja gut, das war ziemlich schmerzhaft. Es hat mich dermaßen geärgert. Ich dachte, diese Frommen, verteil das auf die verschiedenen Ebenen, die wir kennen. Als Jesus kam, was meint ihr wohl, er war heilig. Warum sind die Leute ihm denn nachgerannt? Sie haben in seine Augen gesehen, sie haben etwas anderes in seinen Augen gesehen als gemeinhin unter den Pharisäern und Schriftgelehrten und den Menschen, die sie als fromme Leute kannten. Die kannst du doch vergessen. Heiliger Geist, neues Leben aus Gott, Liebe Gottes hineingegossen in unsere Herzen. Geschwister, das ist es, das ist Gnade. Wenn wir dann das äußern, anderen Menschen gegenüber, dann geben wir das an Gott zurück, was er uns gegeben hat. Gnade, Chesed. Das ist nicht das sture Halten von Worten. Nein, das ist das Begriffenhaben von einer Reihe von Prinzipien, die in seinem Worte niedergelegt sind. Und wir erinnern uns an Situationen und wir setzen sie in die Tat um und können gnädig und gütig sein. Viele Prediger haben Angst, ich bin vielleicht nicht streng genug in diesem Fall gewesen, nicht wahr? Und da hätte ich vielleicht durchgreifen müssen. Früher, da war das noch anders und alles so. Furche. Haben wir uns schon mal die Frage gestellt, war ich barmherzig genug? Ich erinnere mich an die Sache David Nathan. Nathan kommt zu David und sagt ihm, diese Geschichte von dem Schäfchen da, ne? Was meint ihr wohl? Wie hat Nathan den David angeguckt? Mit dem scharfen Blick des Rabbinen? Oder hat er ihn lange, lange angeschaut, während sich seine Augen vielleicht mit Tränen gefüllt haben und er gesagt hat zu seinem Freund, du bist der Mann. Da ist der David. Das war eine Befreiung für David, als er das hörte. Du bist der Mann. Endlich konnte er über seine Sünde reden. Würden wir doch mehr Güte und Barmherzigkeit haben, würden wir doch mehr Güte und Barmherzigkeit aus unseren Augen strahlen lassen, viel mehr Menschen würden sich auch ermahnen lassen. Viel mehr Menschen würden von ihrem bösen Weg zurückgehen und würden wir mehr Güte in den Augen anderer sehen, würden wir uns nicht lieber solchen Leuten auch noch anvertrauen? Darum geht es. Das ist so ungeheuer wichtig. Gnadenverständnis. So verstehe ich Gnade Gottes. Dass wenn ich Menschen sehe, dass mein Inneres davon ergriffen wird. Ich sitze in meinem Auto, an der Ampel, muss auf Grün warten. Und da sehe ich einen jungen Mann, der hatte in seinen beiden Backen solche runden, es sah aus wie Schiefersteine, hier eingebaut. Der Mann war durch diese vielen Piercings, die er im Gesicht hatte, überall total entstellt. als ich den, und der wollte die Scheiben von den Leuten waschen und kam ganz dicht an mein Auto heran. Ich schaute ihn an, ich hätte am liebsten losgeheult. Das hat mich so ergriffen. Ich dachte, Mensch, jetzt müsstest du Zeit haben und dann ein bisschen auf die Seite gehen, stell das Auto irgendwo ab und jetzt hatte ich wieder im Stress. Jetzt hatte ich musste mich doch um wer weiß was kümmern. Siehst du? Bei Jesus wäre das nicht passiert. Aber bei mir ist es passiert und ich klage mich bis heute an. Was machen wir mit Sündern? Was machen wir mit Menschen, die leiden, von denen wir wissen, die sind gebunden? David hat gesagt, Pornografie ist das große Problem heute. Ich war gerade in den USA, bin am Freitag zurückgekommen. Da haben wir auf einem Kolloquium mit einigen Gelehrten gerade darüber gesprochen. Die Scheidungsraten in Amerika unter den Pastoren, Pfingstpastoren, sind genauso hoch wie in der Welt. Was ist das Problem? Pornografie. Internet, Fernsehen, Pay-Television. Das macht Menschen kaputt, das macht die krank. Wir wissen von den Psychiatern, dass die Leute krank werden in ihrem Kopf und nicht mehr zur Liebe fähig sind. Ich kann sie schnell verurteilen. Aber schenke uns Gott Gnade, in dieser Situation eine heilige Haltung zu haben. Und heilig bedeutet so sein wie Gott, andersartig als diese Welt, anders als diese Welt. Nicht eisheilig, nicht so mit absoluter Nullpunkt, 270 Grad oder so, noch kälter. Sondern möchte Gott mir ein Wesen schenken, das so vertrauenserweckend ist, dass Menschen zu mir kommen mit ihrer Not. Eine andere Lebensqualität. Nicht das Verurteilende. Jetzt denkst du, ja gut, man muss doch streng sein, man muss Sünde verurteilen. Natürlich, Jesus hat das ganz deutlich gemacht. Aber ich glaube, als die Frau den Herrn Jesus angeschaut hat, sowohl die Samariterin, als auch die dort ihm die Füße gewaschen hat, als auch die dort zu ihm angeschleppt wurde auf dem Tempelberg, Jesus hat sie angeschaut. Meinst du, dass die noch einmal den Mut hatten, zurückzukehren zur Sünde, nachdem sie ein solches Angesicht geschaut hatten? So einen Blick erlebt hatten? Ich glaube nicht. Unseren Blick vergisst man manchmal auch nicht mehr. Strafender Blick. Aber das ist es eben. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen dieser Güte und der Haltung, die 5 Grad sein zu lassen, unter den Teppich zu kehren. Jesus hat nie etwas unter den Teppich gekehrt. Brauchte er nicht, konnte er gar nicht. Und es geht nicht darum, etwas unter den Teppich zu kehren, sondern die erlebte Gnade Gottes jetzt so zu transponieren, dass Menschen davon in ihrem Herzen ergriffen werden. Ich habe vor einiger Zeit nach einem Gottesdienst noch eine Fritte essen wollen. Pommes frites. Ich war nach der Predigt hungrig. Gehe in die Imbissstube da rein und da steht hier ein junger Mann. Was Sie wollen? Nur ich ihm gesagt, was will ich. Ne? Überall war ich, habe ich bekommen, was wollte ich? Und dann habe ich ihm gesagt, ich möchte eine Fritte. Dann habe ich ihm gesagt, wo kommen Sie her? Na, ich komme von Persien, Iran. Junger Mann, 22. Irgendwie ergab es sich und ich habe mit ihm über Jesus sprechen dürfen, über Gott. Dann durfte ich ihm sagen, junger Mann, wissen Sie was? Vergessen Sie nie, dass Gott Sie von Herzen liebt. Das war jetzt der Kern der Aussage. Wie ich es gesagt habe, weiß ich nicht mehr. Jesus war da. Dann füllen sich seine Augen mit Tränen und er sagt zu mir, ist das wirklich wahr? Sagt er, so was Schönes habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Ich sag mir so, ich habe durch mein ruppiges Wesen, durch meine typisch menschliche Art und dazu habe ich noch all das von meinen Eltern geerbt und Großeltern, ne, kann ich auf die schieben, da habe ich schon so viele Menschen vergrault. Aber ich denke, wenn Jesus mein Lebenskonzept ist, wenn ich seine Güte kenne, dann ist alles anders. Meint ihr nicht, wir würden Menschen beeindrucken können durch so ein neues Wesen? Wenn sie in unseren Augen die Güte lesen könnten? Jesus brauchte keine Plakate zu drucken, Jesus brauchte die Leute nicht einzuladen, die kamen von alleine, das sprach sich rum. Eine billige Art zu evangelisieren. Ne? Und außerdem spielte sich alles auf der Straße ab. Und das möchte er in die Tat umgesetzt wissen. Der Sinai steht für Pfingsten. Im dritten Monat nach dem Auszug aus Ägypten, Pessach, kamen sie an den Sinai. Und der Professor Petuchowski ist leider schon tot, hat ein schönes Buch, hat schöne Bücher geschrieben, ist ein Jude gewesen, der schreibt in einem dieser Bücher, dass die Juden das sehr spät entdeckt haben, diesen Zusammenhang zwischen Sinai und Pfingsten. Und er schreibt in diesem Buch, der Erste, der diesen Zusammenhang entdeckt hat, war wohl Lukas. Der da in Kapitel 2 der Apostelgeschichte schreibt, als sie am Pfingsttag zusammen waren, da gab es eine Menge Remi-Demi. Ne? So, kennen wir ja, wie das bei uns auch in der Versammlung so zugeht. So, und dann, ich habe da mal die Bibel gelesen, ich habe sie gerne gelesen, ich habe sie viele Male durchgelesen. Das ist jetzt nicht eine Angeberei, sondern einfach, um zu sagen, dass ich sie sehr, sehr lieb habe. Und dann denke ich eines Tages, Mensch, muss doch mal nachsehen. Dritter Monat steht hier. Da kam ich selber drauf. Und wie froh war ich nachher, als ich das dann in irgendwelchen Schriften auch entdeckte. Nicht in christlichen, wohlgemerkt, das findet man kaum. Der Heilige Geist wird hineingelegt in unser Herz. Das ist der neue Bund, den ich mit euch machen möchte. Ich will mein Gesetz in euer Herz hineinschreiben. Ich habe hier so eine kleine Grafik. Mal gucken, wie das hier funktionieren tut. So. So. Gucken. Könnt ihr das erkennen? Ach, habe ich. Ja, natürlich. Ist richtig. Zuerst die Tafeln. Das Gesetz auf steinernen Tafeln. Kann man das lesen einigermaßen? Na, ja. Auf steinernen Tafeln. Und das Neue am neuen Bund ist, dass das Gesetz ins Herz hineingeschrieben ist. Mit dem Finger des Heiligen Geistes. Das heißt, der Heilige Geist in unser Herz hineingeschrieben, damit, wenn wir mit solchen Dingen, wie die Worte Gottes sie sagen oder das Wort Gottes es sagt, konfrontiert werden, wenn wir mit den Prinzipien konfrontiert werden, wenn wir unter der Predigt in einer Bibelstunde sitzen, dass diese Worte in uns lebendig werden, vermahlen werden, verarbeitet werden und dass, wenn dann die Not kommt, dass wir in der Lage sind, sie auch ins Leben zu übertragen. Reife Christen. Menschen, die Gott verstanden haben. Darum geht es. Das ist das Neue im neuen Bund. Dass sein Wort in mein Herz hineingelegt ist. Das hat schon David begriffen. Der Paulus des Alten Testamentes. So, jetzt habe ich hier meine ganze Sache durcheinander. Wenn ich noch kurz auf Paulus zu sprechen kommen möchte. Haben wir das begriffen, ja? Wenn ich auf Paulus zu sprechen komme. Paulus hat von Herzen sein Volk Israel geliebt. Er hat gesagt, ich würde am liebsten für sie sterben. Aber er hat mit unglaublicher Schärfe sie auch kritisiert. Und das machen die Juden bis heute. Hast du gesehen, dass jeden, der nicht kritisieren tut, mit jedem? Klar, immer. Die sind scharf zueinander, die zerreißen sich, das haben sie immer getan. Und Paulus hat scharf geschrieben, aber er hat sie geliebt. Und in diesem Sinne hat er gesagt, Leute, diese Heiden in Galatien, diese Leute, das sind anbetende Heiden, die brauchen nur die noachidischen Gesetze zu halten. Und das finden wir in der Apostelgeschichte 15. Was war das? Einmal, das Blut, ne, ersticktes Hurerei. Und das ist das, Blut, ersticktes Hurerei und Götzendienst. So, das sind eigentlich vier Stücke. Das ist typisch, diese noachidischen Gesetze, das reicht. Für einen Heiden reicht das. Damit ist er voll anerkannt und hat Teil an der Olam Haba, am Jenseits, an der zukünftigen Welt. Für einen Juden. Neulich fragte mich ein Jude, habe ich mit ihm gerettet über die Tore? Und dann fragt er mich, ja, willst du dich nicht beschneiden lassen? Willst du nicht aufwerten, der Jid? Habe ich ihm gesagt, brauche ich nicht. Ich bin ein anbetender Heide. Ich halte mich an das, was Gott zu Noah gesagt hat. Und man hat das inzwischen auf 7 Gesetze erweitert. Das reicht für mich. Muss ich nicht werden, der Jid. So. Und darum geht es. Paulus hat sich dagegen gewehrt, dass man den Christen oder den Gläubigen aus dem Heiden ein jüdisches Religionsgesetz überstülpen wollte. Dagegen hat er sich gewehrt. Und wenn wir das Gesetz durch eine kulturelle Brille lesen, dann werden wir immer wieder Missverständnisse haben. Es wird anders gelesen in Brasilien, in Indonesien, in Japan. In Japan zieht man sich die Schuhe aus, wenn man in eine Versammlung kommt. Der Ort ist heilig. Wir machen das nicht. Und in Brasilien dürfen wir es nicht machen. Wie viele Schuhe wären da noch da? Na, noch etwas. Da kommt das Wort Zuchtmeister. Ist euch das geläufig? Zuchtmeister. Was ist ein Zuchtmeister? Das hört sich so jämmerlich an. Das ist schrecklich. Nein, dahinter steht das Wort Pädagogos. Der Pädagoge. Im Hause eines Reichen Griechen oder Römers, da gab es einen Sklaven, das war der Pädagoge, der hat sich um die Erziehung der Kinder gekümmert, er hat die Kinder erzogen, damit sie dann, wenn sie erwachsen sind, in die Gesellschaft hineinpassen. Das war es. Und das Wort Gottes, das Gesetz, erzieht uns, damit wir hineinpassen. Aber ohne Glauben und ohne vor allem, also mit religiöser Kälte oder religiöser Totheit, funktioniert das nicht. Wir müssen von oben her geboren sein. Es wird nie ohne den Heiligen Geist funktionieren, es wird nie ohne eine Neugeburt funktionieren. Und vor allen Dingen, und deswegen ist das so wichtig mit der Geistestaufe. Gott war es wichtig, die Leute rauszuholen. Aber dann war es ihm wichtig, ich habe euch zu mir kommen lassen, mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Gott möchte uns alle erfüllen mit Heiligem Geist. Das war die Hauptbotschaft, die Johannes brachte. Er hat gesagt, kehrt um, damit ihr mit Heiligem Geist erfüllt werden könnt. Das ist die zentrale Botschaft. Okay. Werdet, ja. Gut, wir hätten jetzt noch die Gesetzlichkeit, aber darauf werden wir verzichten. Ich habe hier mein Konzept, das kann man im Internet nachlesen. Jedenfalls will ich zusammenfassen, Jesus hat uns eine neue Qualität des Lebens gezeigt. Eine neue Qualität, die so fantastisch ist, dass es sich dafür zu leben und auch zu sterben lohnt. Aber wir sollen diese Lebensqualität nach außen hin demonstrieren. Wir sollen sie anderen Menschen schenken. Andere Menschen sollen durch uns darauf aufmerksam gemacht werden. Und ich denke, das wollen wir alle, nicht wahr? Ja, Gnade haben wir empfangen und Gnade geben wir zurück. Und so können wir nicht in der Sünde leben. Ganz einfach. Das war's.